Hi, hier ist Axel und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Sigma 2 Foxtrot.
Hallo, hier ist Mirko. Wir sind auf sigma2foxtrot.com und heute sprechen wir über Stephen King Revival. Vom Mars zur Erde hat er einen Zwischenstopp eingelegt und gibt bei uns auch sein Revival. Daniel Nagel ist wieder da. Hallo Daniel.
Hallo zusammen. Ich freue mich über die Einladung und bin gespannt, zu welchen Ergebnissen wir bei unserer kleinen Reise in die Dunkelheit kommen werden.
Finsternis.
Ja.
Ja, Revival, ein Buch, das viel Lob bekommen hat, das als meisterhaftes Stück Horrorliteratur und so weiter und so fort bezeichnet würde. Ob dem nun wirklich so ist, ja, das werden wir eigentlich später genau sehen. Axel, du hast eine Inhaltsangabe vorbereitet.
Nein, ich gebe diesen Part gleich an Daniel weiter. Daniel, du hast eine Inhaltsangabe vorbereitet.
Ganz genau, Mirko, aber du hast die Inhaltsangabe vorbereitet, oder?
Ich würde sagen, heute macht die Inhaltsangabe der Daniel.
Ja. Also, ich starte einfach mal direkt rein. Revival handelt von zwei miteinander verknüpften Lebensgeschichten, nämlich die von Jamie Morton und dem Reverend Charles Jacobs. Aus der Sicht von Jamie begleitet Stephen King dabei die Geschichte der beiden Männer seit ihrem Kennenlernen von 1962 bis in unsere Zeit. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens der beiden ist Jamie noch ein Kind und Jacobs ist der junge, aufstrebende Reverend in ihrer gemeinsamen Heimatstadt. Der ist zugezogen und hat so einen kleinen, leichten Faible für Tüftelei und Wissenschaft. Zwischen den beiden entsteht auch schon zu dieser Zeit eine ziemlich ausgeprägte Freundschaft. 1965 verunglückt der Bruder von Jamie beim Skifahren und verstummt daraufhin auf mysteriöse Art und Weise. Die Eltern wissen weder ein noch aus, Ärzte können nicht helfen. Und in einem Akt der Verzweiflung bringt Jamie seinen Bruder zu eben Reverend Jacobs in den Keller, wo der mit einer geheimen und sonderbaren Behandlungsmethode, die er zu dem Zeitpunkt noch nicht näher beschreibt, doch tatsächlich die Verstummung des Bruders heilen kann. Das intensiviert natürlich die Freundschaft zwischen dem Jungen und dem Reverend sehr, aber wirft auch einen Schatten in die Zukunft. Ein dramatischer Unfall führt dazu, dass Frau und Kind des Reverends zu Tode kommen und wirft ihn aus der Bahn und er sieht sich plötzlich damit konfrontiert, warum Gott denn das Böse zulasse. Und es steht dann letztlich ein letztes Mal auf der Kanzel und predigt zu seiner Gemeinde mit einer Predigt, die, wie im Buch mehrmals unterstrichen wird, den jungen Jamie sehr prägt und sehr, sehr beeinflusst und aus Sicht der Gemeinde ziemlich ketzerischen Inhalt hat und auch dazu führt, dass der Reverend dann seines Amtes enthoben wird und die Gemeinde verlassen muss. Der Teenager Jamie wächst nach und nach heran und entdeckt dann seine Liebe zur Musik, zum Musizieren, zu Frauen und ja letztlich auch zu Drogen. Nach einem Motorradunfall ist er dann aufgrund von einer Beinverletzung dazu gezwungen, Morphium zu nehmen und das ist für ihn der Einstieg in die Welt der auch harten Drogen und sein Niedergang ist damit im Grunde besiegelt. 14 Jahre später ist es dann so, dass er auf seinem absoluten Tiefpunkt wie durch Zufall Reverend, also nicht mehr Reverend Jacobs, auf einem Jahrmarkt wieder trifft und feststellt, dass Jacobs aus seiner Schwärmerei für Strom, Elektrizität und Bastelei einen ziemlich beeindruckenden Budenzauber geschaffen hat, mit dem er große Aufmerksamkeit erregt. Dann auch feststellt, dass Jamie ihn bei diesem Budenzauber beobachtet und ihn auch hinterher anspricht. Jamie zu dem Zeitpunkt schwer erkrankt, findet Obdach bei dem Jahrmarkts-Reverend und der hilft ihm dann nicht nur durch die Erkrankung, sondern bietet ihm sogar an, in einem zwielichtigen Pakt ihn von seiner Sucht zu kurieren. Und das Einzige, was er dafür machen müsste, wäre ein Experiment mit eben diesem speziellen Strom, den Jacob so proklamiert, über sich ergehen zu lassen. Jamie willigt ein und lässt die Behandlung über sich ergehen und die erweist sich als im höchsten Maße wirkungsvoll, denn nicht nur ist es so, dass er seine Sucht verliert, sondern auch die Schmerzen, die sein vom Unfall beschädigtes Bein immer geplagt haben, sind verschwunden. Jamie ist darüber sehr, sehr beeindruckt und sehr dankbar und willigt außerdem als aus Mangel an Alternativen ein, Jacobs Assistent bei der Jahrmarktshow zu werden. Und die beiden tingeln dann gemeinsam noch ein bisschen durch die Lande, aber ihre Wege trennen sich wieder. Jamie bekommt von dem ehemaligen Reverend at Abschiedsgesang Fahrkarten und die Aussicht auf eine Anstellung in einem Tonstudio von jemandem, der eben dem Reverend noch einen Gefallen schuldet. Damit gehen die Wege der beiden auseinander und das Einzige, was Jamie an diese gemeinsame Zeit mitnimmt, sind Albträume, die ihn seit eben jener Behandlung mit diesem speziellen Strom plagen. Die hat er niemals Jacobs gegenüber erwähnt, aber die begleiten ihn seit jeher. In der Zeit im Jahr 2008, das ist dann 16 Jahre nach der Heilung von Jamie, wird dieser darauf aufmerksam, dass es einen Zeltprediger gibt, der durch mystische Wunderheilungen das Internet und die Medien erfüllt. Und Jamie erkennt sofort, dass es sich dabei um Charles Jacobs handelt, der sich tatsächlich als Feldprediger einen Namen gemacht hat. Jamie reist dann einer dieser Show hinterher und schaut sich mehrere davon an und stellt fest, dass es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Jacobs heilt schlimm erkrankte Menschen, die keine Aussicht auf Heilung mehr hatten, durch Scharlatanerie. Aber es hat immer zur Konsequenz, dass die Geheilten ein sehr dramatisches Ende nehmen und in der Regel dem Wahnsinn verfallen. Jamie sucht dann daraufhin Charles Jacobs in seinem Anwesen, der ja als Prediger eine ganze Menge Geld verdient hat durch seine Wunderheilung, auf und konfrontiert den nun inzwischen 70-Jährigen mit den Erkenntnissen. Aber anstatt, dass der Reverend da einlenkt oder das gar abstreitet, fordert er sehr dreist seinen einzigen Freund dazu auf, doch ein weiteres Mal sein Assistent zu sein. Er habe dann noch ein Experiment, das er vollbringen will, und er möchte, dass Jamie miterlebt, worin das Leben der Forschung am speziellen Strom für den Reverend bestanden hat. Allerdings verweigert Jamie das. Erst ein paar Jahre später, nämlich 2014, hört er wieder was vom Reverend. Dieses Mal ist es aber nicht so, dass er ihn darum bittet, an dem Experiment teilzunehmen, sondern er erpresst Jamie auf eine bittere Art und Weise dazu. Was dann dazu führt, dass Jamie sich auf die Erpressung einlässt und tatsächlich ein letztes Mal in seine Heimatstadt zurückkehrt, wo er vor über einem halben Jahrhundert eben den Reverend Charles Jacob kennengelernt hat. Und in dieser Heimatstadt wird er dann Zeuge und zugleich Teil und Opfer des letzten und schrecklichsten Experiments von Jacobs. Ja, ich habe versucht, das Ganze so zusammenzufassen, dass wir jetzt ausgiebig darüber reden können und man trotzdem hinterher noch Lust hat, das Ganze zu lesen.
Ja, ich überlege, ob wir genau das rausschneiden. Nein, wir schneiden es nicht raus. Ich muss sagen, dass selbst wenn wir jetzt das Ende oder dieses schreckliche Experiment, von dem du gerade gesprochen hast, nochmal kurz anreißen, selbst wenn wir sagen, worin es besteht, glaube ich persönlich, dass man mit diesem Buch trotzdem noch eine ganze Menge anfangen kann. Sagen wir es einfach, das Ende ist ja ein Experiment. Wie war das? Eine Verstorbene wird wiedererweckt, ne?
Ja, Kreuzfeld Jakob. Erkrankte muss genau. Da zum letzten Mal als Versuchskaninchen für eins von diesen waghalsigen Stromexperimenten dienen. Und ja, sie dient als
Portal,
als Passepartout für eine Parallelwelt, die sich als überaus beängstigend darstellt.
Mary Fay heißt sie. Genau. Mary Fay. Und sie wird durch das elektrische Experiment im Tod wachgehalten und hat eine Vision. Und diese Vision ist an, wenn ich das sagen darf, Versatzstücken und Klischees kaum zu überbieten.
Erkläre dich.
Ich erkläre mich.
Ja, sollen wir so also anfangen? Sollen wir das so ein bisschen von hinten aufrollen? Warum nicht?
Wir können das gerne machen, denn ich finde, in diesem Roman, dieser Knalleffekt, den Stephen King hier zündet, ist der schwächste Teil des ganzen Romans.
Ja, ja. Stimmt. Hm?
Dessen können wir uns einig sein. Mary Faye sieht dann eine Welt, die hinter der Realität lauert, ein schwarzer Himmel, zerstörte Städte, dunkle Basaltblöcke, klingt alles sehr nach H.P. Lovecraft, eine Schlange toter, stolpernder, nackter Menschen und die werden getrieben von ameisenähnlichen Kreaturen und da ist ein großes Gebäude durchsetzt, der Himmel ist durchsetzt von Löchern und überall ist Grauen und das Böse und diese Visionen kriegen sie mit. Jamie schreit mittendrin ganz laut nein und plötzlich drehen sich die Toten und diese Ameisen zu ihm um und es erscheint eine Klaue aus so einem Riss, ja, und das ist die Klaue der großen Mutter und sie will leben und sie will die toten Seelen oder was auch immer. Nach dem Tod gibt es keine Erlösung. Nach dem Tod werden wir Sklaven der großen Mutter und der Ameisen gestalten. Das ist so schlecht geschrieben, dass mir nicht klar ist, warum er das macht. Denn der Rest des Romans, das müssen wir sagen, wie er das Leben beschreibt, ist hervorragend.
Ja, also die Reise ist da ganz klar das Ziel, finde ich.
Ja, ja.
Dem kann ich jetzt, wo du gerade die Ereignisse am Ende geschildert hast, muss ich tatsächlich an Lovecrafts Der Schatten aus der Zeit denken. Das ist normalerweise die Geschichte, die man am wenigsten damit in Verbindung bringen würde. Aber es gibt da in einem Nebensatz wird eine robuste Käferrasse erwähnt, die in der Zukunft über die Welt herrschen wird und wo die Yid ihren Zufluchtsort drin finden. Und vielleicht war es ja gar kein Blick in eine andere Welt, sondern vielleicht auch nur ein Blick in die Zukunft. Das ist mir jetzt gerade, als du es erzählt hast, in den Sinn gekommen. Okay. Das ist eine interessantere Interpretation, aber das macht das Ganze nicht weniger kitschig.
Stephen King, am Anfang widmet er das Buch allen großen Horrorautoren, die wir kennen. Poe, Clark Ashton Smith unter anderem, Lovecraft, die werden alle da erwähnt. Und man sieht im ganzen Roman verteilt so kleine Easter Eggs, die immer wieder auftauchen. Man fühlt sich an Azathoth erinnert, an From Beyond und auch an Der Fall Waldemar von Edgar Allan Poe, der am Ende ja ähnlich ist wie die Wiedererweckung von Mary Faye. Das wird ja genauso geschildert. Es geht da bei Der Fall Waldemar um sogenannten animalischen Magnetismus oder Mesmerismus. Ja, und diese Story baut sich ja auch so langsam auf. Die Fakten werden sehr genau genannt, weil Poe, als er dieses geschrieben hat, selbst medizinische Texte studiert hat. Und am Ende kommt dieser Schock. Ja, und der Körper des Waldemar zerfließt plötzlich. Das ist ähnlich wie bei King. Also diesen Spannungsbogen hat King von Der Fall Waldemar eigentlich zum Teil mit übernommen.
Ja, wobei Nee, sprich du ruhig.
Nein, ich würde dann nochmal zu einem anderen Autoren kommen, wenn wir eben noch bei Poe bleiben wollen. Daniel, wolltest du noch was sagen zu Poe?
Fahr ruhig fort. Ich werde dann meinen Punkt gleich noch anbringen.
Okay. Ja, und unter den Leuten, denen das Buch gewidmet ist, muss natürlich noch Arthur Machen genannt werden, der russische walisische Dichter, Dodge heißt es. Und für Arthur Machen, dessen Novelle Der große Pan mich Zeit meines Lebens verfolgt hat. Ja, also es gibt mehrere Äußerungen, wo sich Stephen King sehr enthusiastisch über Arthur Machen äußert, nicht nur über den großen Pan, sondern auch über eine relativ späte Geschichte von Machen, die er als reichlich 70-Jähriger geschrieben hat. Die ist einfach N betitelt, N Punkt. Und in beiden Geschichten geht es eben darum, was letzten Endes auch das Finale in Revival darstellt, nämlich um Bewusstseinserweiterung, um Einblicke in eine Parallelwelt, in eine Zauberwelt. Das wird in N zum Beispiel damit erklärt, da gibt es einen Londoner Stadtteil namens Stoke Newington, wo die Leute verrückt werden oder wo sie besondere Visionen haben, in denen sie auf einmal Einblicke in Welten erhalten, die weder fühlen noch sich sichtbar sind. Und da wird das letzten Endes so als Theorie dargestellt, dass das das verlorene Paradies ist, dass das Universum früher ja einen mehr oder weniger flüssigen Zustand hatte und den sich die Menschen nach Gutdünken formen konnten. Und nach dem Sündenfall ist ja diese Fähigkeit, diese Vision zu erleben, abhanden gekommen und nur noch wenige Leute haben sie. Und in der große Pan geht es um ein Experiment. Das ist so ein bisschen, geht auch in diese Richtung, der Fall Waldemar. Dort geht es nicht um Magnetismus, sondern um eine sogenannte Transzendentalmedizin, also Gehirnchirurgie. Und da wird ein verruchter Eingriff an einer bedauernswerten Frau vorgenommen, die übrigens auch Mary heißt. Da ist auch die Parallele zu Revival. Leider kommt die bei diesem Eingriff nicht gut weg. Die wird auch wahnsinnig und ist im Endeffekt auch gefangen in einer Welt, wie wir es auch bei Revival zum Beispiel bei einigen Protagonisten haben, bei diesem Hugh Yates, der die Rojo Ranch betreibt. Ja, dass das im Prinzip die lebende Hölle ist für die, dass die da nicht mehr rauskommen.
Du sagtest gerade, das sei in der Fall Waldemar. Das war eine andere Geschichte. Wo die Frau wahnsinnig wird am Ende.
Ja, aber mit der wissenschaftlichen Begründung oder mit dieser Transzendentalmedizin, mit diesem Mesmerismus, da geht es ja auch ganz viel um Hypnose, um geistige Beeinflussung.
Das ist interessant, ne? Die Elektrizität ist das Tor zu Gottes Wundern. Das kann man ja so sagen. Und was ich viel gruseliger, oder sagen wir mal, was mich mehr schockiert hat, als jetzt dieses Ende mit den Ameisenwesen. Ja, das lassen wir mal jetzt beiseite. Das ist viel zu schlecht, als dass wir dem noch etwas würdigen. Was ich beispielsweise viel stärker mit Horror angereichert war, ist in dem Kapitel, in dem Jacobs Frau und sein Sohn sterben bei diesem Autounfall, wie das geschildert ist. Ja, auch hier packt Stephen King natürlich wieder seine meisterhafte Beschreibung von abgetrennten Gliedmaßen und dergleichen heraus. Aber das braucht er gar nicht. Zu schildern, wie sehr, wie gefährlich, wie schwer dieser Unfall ist und wie schwer verletzt die Frau ist und das Kind tot ist und des Reverends Reaktion darauf, diese Predigt ist ja wie Richard Dawkins, was er da sagt, den Glauben verlieren. Das finde ich ist viel stärker mit Horror aufgeladen als jetzt dieses Ende.
Ja, auch die Lehre, die der Reverend dann ausstrahlt und die ja alle in seiner Gemeinde auch wahrnehmen, das finde ich tatsächlich auch viel beängstigender als noch die Schilderung des Unfalls selber sind eben diese Nachwirkungen, die das Ganze mit sich bringt und die Auswirkungen auf diesen Menschen und den ich möchte nicht sagen Verfall, aber diese Metamorphose, die Jacobs da durchläuft, die von außen nur anhand seines Auftretens und seines Umgangs wahrgenommen wird, aber eben das, was dann in diese blasphemische Rede gipfelt, das finde ich wirklich sehr, sehr gruselig. Und das war auch ein Kapitel, das mich sehr, sehr mitgenommen hat.
Ja, es sind einige Aspekte faszinierend an dem Buch. Kommen wir ruhig nochmal auf dieses unwürdige Ende zu sprechen. Ja, das leider enttäuschend ist, weil natürlich sind die Stellen packender, wo man erstmal eine Ahnung nur davon bekommt, was den Leuten tatsächlich Schreckliches passiert. Dass da womöglich eine Bewusstseinserweiterung stattgefunden hat, die überhaupt nicht wünschenswert ist. Mehrere Leute bringen sich ja um oder üben selbstzerstörerisches Verhalten aus. Solange das noch in der Schwebe bleibt, ist das viel beängstigender, als danach er wirklich so eine Lovecraftsche Basaltwelt unter einem heulenden Sternenhimmel aufzuzeichnen und das Ganze ja wirklich auf so eine ganz platte, banale Ebene zu bringen. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten stimme ich euch da voll und ganz zu. Also das Buch ist die knapp 500 Seiten. Das ist ein typischer Stephen King, angereichert mit Sozial- und Milieustudien, die er meisterhaft beherrscht. Deswegen lieben ihn ja auch die Leute so oder seine eingeschworene Fangemeinde. Das hat er absolut drauf. Und diese Arthur Macon und Lovecraft-Sache, gut, das ist irgendwo aufgepfropft. Aber das macht das Buch im Endeffekt nicht aus.
Genau das wollte ich eben gerade sagen. Ich wollte die freche Äußerung von mir geben, dass ich glaube, das Buch hätte auch ohne die übernatürlichen Einflüsse hervorragend funktionieren können. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mich nicht darüber informiert, ob es tatsächlich so war, aber ich habe das Gefühl, dass Stephen King erst die Lebensgeschichte dieser beiden Freunde geschrieben hat und dann festgestellt hat, dass es sich vielleicht eventuell ein bisschen besser verkaufen würde, wenn er noch so den King-Faktor da einbauen würde. Also den klassischen King-Faktor. Ich möchte ihm damit nichts Böses unterstellen, aber alles das, was nicht mit Übernatürlichem zu tun hat in dem Buch, reißt einen wirklich mit. Also gerade dieser Drogenniedergang ist super beschrieben und macht Spaß zu lesen. Also auf eine perfide Art und Weise, muss man ja sagen. Aber alles das, wo dann die Basaltwelten durchschimmern, Stephen King ist zu gut, als dass ihm das versehentlich passiert, dass das Ganze in diese Kitschrichtung abrutscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Legen wir ruhig nochmal den Finger in die Wunde. Es gibt da noch eine andere Szene, die ich seltsam befremdend fand, aber nicht im Sinne, dass sie mich schockiert hätte, sondern dass ich sie überflüssig fand. Das war wieder so ein bisschen eine Erinnerung, aber gut, das ist vielleicht auch eine Selbstreferenz an diese seligen Creepshow-Tage, wo nämlich Jamies Verwandtschaft, die schon gestorben ist zu dem Zeitpunkt, taucht ihm ja im Traum wieder als halb vergammelte Leiche schon wieder da im Wohnzimmer sitzend auf. Wie habt ihr das empfunden?
Ich muss gestehen, dass ich Träume in der Literatur nicht leiden kann.
Okay.
Das ist das Langweiligste, was man als Effekt einbaut.
Zumal es einen ja wirklich auch aus der Immersion der eigentlich wirklich spannenden Lebensgeschichte von Jamie rausreißt und man dann plötzlich, wie du sagst, in dieser befremdlichen Horrorvision sich wieder findet, die dafür, dass es ja ein schwammiges Traumbild ist, erschreckend explizit geschildert wird.
Ja, aber das ist, Träume darzustellen, finde ich grundsätzlich problematisch, das überlese ich meistens. Und dann auch wieder diesen Gore-Effekt da reinzubringen, das hat der angesichts des wirklich sehr für Stephen King sehr hohen Niveaus der sozialen Milieustudie, hat der doch nicht nötig, sowas
eigentlich
reinzubringen.
Eigentlich nicht.
Nee, hat der nicht. Der hat in einem Interview auf BuzzFeed hat er gesagt, it's too scary. I don't even want to think about that book anymore. It's a nasty, dark piece of work. That's all I can tell you. Naja, vielleicht hat er sich auf das Ende bezogen. Aber,
oder auf genau das zwischen dem kitschigen Ende und dem blutigen Anfang, wenn man seinen Lebenswandel da auch berücksichtigt, weil er hat ja auch eine ausgeprägte Drogenvergangenheit.
Ja. Aber das hoffe ich, und Alkoholvergangenheit, aber das hoffe ich sehr, dass er darauf anspielt. Aber das schildert er doch hervorragend. Das reicht doch schon völlig aus. Das Problem ist, das ist eben Stephen King. Man ist andere Sachen von ihm gewohnt, ne?
Ja, das stimmt.
Dem muss er gerecht werden. Das hast du ja gerade gesagt. Der Stephen King-Effekt, den muss ich nochmal reinbringen. Dabei finde ich, hat er es jetzt, was Revival angeht, überhaupt nicht nötig.
Was haltet ihr denn von der Figur, oder heißt das Figur oder Charakter? Ich muss mich da jetzt belehren lassen, nachdem ich das letztens in einem Forum gelesen habe.
Wir sagen
Figur. Okay, das ist der Figur Charlie Jacobs, beziehungsweise Danny Jacobs. Das ist ja so ein bisschen auch ein zwiespältiger Charakter, der sich durchaus teilweise anlehnt an so Leute wie Leland Gaunt aus Needful Things oder André Linoche in Sturm des Jahrhunderts oder auch Barlow, dieser Vampirboss in Brennen muss Salem. Aber er ist doch, man kann ihn nicht so eindeutig auf eine gute oder auf eine schlechte Seite stellen, oder?
Ist richtig, ja. Ambivalenter Charakter.
Für mich hat er so ein bisschen den Charakter des verrückten Wissenschaftlers, der tatsächlich eigentlich ein größeres Gut anstrebt, aber leider aufgrund seiner Methoden das Ganze ins Gegenteil verkehrt. Wisst ihr, was ich meine? So, er hat ja nicht vor, damit die Welt zu unterwerfen oder die Welt kaputt zu machen oder gar dem Bösen ein Tor zu öffnen. Das ist es ja gar nicht, was sein Ziel dabei ist.
Ja.
Und das löst in mir auch so ein bisschen Mitleid aus, weil er auf eine ganz tragische Art und Weise scheitert.
Ja, das diesen Mitleidseffekt, den habe ich auch tatsächlich bei ihm gespürt, weil er ja auch sagt, ich will wissen, was aus meiner Frau und meinem Sohn geworden ist. Ich will wissen, was das Universum für uns bereithält, wenn dieses Leben vorüber ist. Das ist verständlich, das ist vollkommen nachvollziehbar. Und dass man da manchmal über das Ziel hinaus schießt, quasi einen faustischen Charakter hat oder wie Frankenstein, ja, dass man zu viel macht oder wie beim Fall Waldemar. Da gibt es einen interessanten Hinweis bei James Hutchinson, oder auch bei April Sally, das sind Literaturwissenschaftler, die sich mit Poe beschäftigt haben. Poe will deutlich machen, dass jeder Versuch, Macht über den Tod zu erlangen, unerwünschte Folgen haben wird und ja, dass man von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, dass man dieses Mysterium nicht auflösen kann. Und wenn man es denn doch versucht, dann kommt der Horror, auch wenn er mit Versatzstücken geschrieben ist. Ja, aber ich glaube, vielleicht wollte King das jetzt wirklich so auf die Spitze treiben, dass man genau diesen Effekt hat, dass man sagt, wenn man an diesem Geheimnis, an diesem unentdeckten Land rührt, dann wird es einen richtig zusammenhauen.
Ja, das ist dieses beliebte Thema, dieser gefährliche Wissensdrang, ne, den man dann vielleicht nicht bis ins Letzte nachgehen sollte, zu Jacob, zu dem Prediger vielleicht noch. Man kann sich natürlich einer gewissen Sympathie auch nicht erwehren, weil er es ja gewesen ist, der Jamie aus seinem Drogensumpf herausgezogen hat. Mhm. Und das bleibt einfach bestehen bis zum Ende des Buchs. Und so ist immer, so ging mir das zumindest, ist halt so ein gewisser Rest, gewisse Restsympathie immer vorhanden.
Zumal Jacobs ja auch direkt ab dem ersten Mal, wo seine Figur im Buch auftritt, als unglaublich sympathisch und charismatisch beschrieben wird. Und das geht ja damit weiter, dass selbst seine Frau wunderhübsch und liebevoll ist und dass sein Sohn war es, ne? Dass sein Sohn oder seine Tochter, also sein Kind, auch beliebt war bei allen. Also Stephen King schreckt ja nicht davor zurück, alle Register zu ziehen, einem diesen Charakter wärmstens ans Herz zu legen, was er dann wirklich, wie du gesagt hast, darin gipfelt, dass er dann unseren Protagonisten von seiner schrecklichen Sucht befreit. Bis zu dem Punkt hofft man ja noch auf das Gute in dem Reverend, das da irgendwo drin ist.
Was schön ist, dass Jamie Morton sein Leben wie einen Film beschreibt. Das ist eine Retrospektive, er blickt auf sein Leben zurück. Das sagt er ja auch ganz klar. Teilweise in den Kapiteln greift er schon vor, ja, und macht den Leser darauf neugierig, wie das und wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Jacobs rausgeschmissen wird, dass seine Schwester stirbt und so weiter. Und das beschreibt er ja wie ein Film, dass es einen Hauptdarsteller gibt, einige Nebenrollen und den fünften im Spiel. Das sagt er ja. Das ist diese Figur, die an bestimmten neuralgischen Punkten auftaucht und das alles verändert. Das ist im antiken Drama, ist es der Bote, der auf die Bühne kommt und sagt, alle tot, und dann plötzlich ist bei Ödipus bricht die Welt zusammen. Aber was auch interessant ist, von wegen der Sympathie, die Jacobs hat, da scheut sich Stephen King ja auch nicht, ein Bild zu benutzen, ganz zu Anfang, wo Jamie mit Soldaten spielt, die Amerikaner gegen die Nazis. Da fällt Jacobs Schatten auf dieses Spiel drauf, auf diesen Berg, den er da aufgebaut hat, der auch noch Schädelberg heißt. Deutlicher kann man es nicht machen. Mhm. Also Golgatha. So, und Jacobs lässt Jesus übers Wasser laufen in dieser Welt en Miniatur. Ja, mit Hilfe von Elektrizität. Das ist kein Wunder, das ist Wissenschaft. Mhm. Also das sind so Punkte, wo Stephen King uns schon sehr klar macht, was er eigentlich davon hält. Und also Richard Dawkins schwebt gerade in dieser Predigt, die Jacobs zum Schluss hält, schwebt Richard Dawkins ganz, ganz, ganz stark drüber. Und man hat ja auch Stephen King gefragt, wie halten Sie es mit Gott? Und er sagt, es ist einfacher, an ihn zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Und er hat immer unterschieden zwischen dem Autor und der Figur. Und was Schönes von Stephen King, und da möchte ich gleich auf ein anderes Thema kommen, was in diesem Roman und in den letzten Romanen auch thematisiert wird. Stephen King hat mehr Angst vor Alzheimer als vor dem Tod. Dieses Buch Revival ist auch ein Buch über das Altern und über die Angst vor dem Alter.
Ja. Das dem stimme ich zu. Ich möchte noch ganz kurz, bevor wir dann auf die Angst von King zu sprechen kommen, einwerfen, dass er es gerade bei Revival aber auch wirklich meisterlich schafft, diesen enorm langen Zeitraum darzustellen und immer wieder wie mit einem Vergrößerungsglas auf den Zeitstrahl zurückzukehren und einzelne Momente von Jamie schildern zu lassen, die eben Auswirkungen auf dieses Leben haben, ohne dabei irgendwie in die Langatmigkeit zu verfallen, die ich zumindest in meinem Hinterkopf aus seinen frühen Werken aus den 90ern habe. Das finde ich eine hervorragende technische Herangehensweise von Stephen King. die das Buch auch wirklich angenehm zu lesen gemacht hat. Also das wollte ich nur einwerfen, bevor wir jetzt wirklich auf seine Urangst zurückkommen.
Ja, völlig richtig. Auf eine Art ist er auch immer so ein unverbesserlicher Nostalgiker. Also der liebt es schon auch, ja, so eine Struktur aufzubauen, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und dann auch die Leute immer mit ihrer eigenen Vergangenheit zu konfrontieren. Wir haben das in S, wir haben das in so einer Story wie Manchmal kommen sie wieder. Das hat sich wahrscheinlich einfach als erfolgsbringend herausgestellt und deswegen weicht er davon auch nicht ab. Aber auch das hat wahrscheinlich schon irgendwas mit der Angst vorm Altern zu tun.
Vielleicht, vielleicht. Es ist ja so, ich betone immer wieder, dass im antiken Drama waren die Stoffe den Leuten bekannt. Die gingen ins Theater, die wussten genau, das wird so enden. Bei Ödipus wird es so enden und bei all den anderen Dramen. Das war Common Sense. Was die interessiert hat, war, wie macht der Autor, wie macht der Regisseur das? Wie baut er das auf? Wie rhetorisch geschickt ist er? Wie lässt er die Figuren ins Verderben laufen? Und selbst wenn Stephen King da ein gewisses Schema hat, uns interessiert dann doch, wie lässt er die Figuren auflaufen? Und ja, in welchem Milieu findet das statt? Denn beispielsweise Joyland, was ja auch es ist in den letzten 5 Jahren erschienen, Joyland, ein ja Buch über einen Vergnügungspark, wird auch von jemandem beschrieben, das ist ein gewisser Devin Jones, der 2013 erzählt, was 1973 in Joyland passiert ist, als er zum College gehen wollte und dort eine Saison in einem Vergnügungspark gearbeitet hat, wo ein junges Mädchen ermordet wurde. Und was dort angeblich immer als Geist erschien. Der Supernatural-Effekt in Joyland ist ganz minimal. Und auch der ist völlig unnötig. Denn er schildert das Milieu, er schildert hier eine Whodunit, eine Mördersuche. Und er bräuchte theoretisch kein einziges bisschen von diesem Übernatürlichen. Und das, finde ich, trifft auf Revival auch zu. Und um den Bogen zu schlagen, auch Mr. Mercedes und Finders Keepers sind Bücher, in denen alternde Protagonisten auftauchen. Nach Stephen King gibt es ja 3 Alter, jung, mittleres Alter und du siehst noch verdammt gut aus. Das sagt er in Mr. Mercedes genauso wie in Revival. Und ich glaube einfach, dass Stephen King mit einer gewissen Altersweisheit, aber auch nach dem Schock, nach dem, 99, nach diesem schweren Autounfall, den er fast nicht überlebt hat, nochmal anders angefangen hat zu schreiben, auch anders zu sehen.
Ja, also diesen Umgang mit dem Alter, den sieht man ja in allen seinen jüngeren Werken, möchte ich jetzt mal sagen. Gerade bei Mr. Mercedes und Finders Keepers, dadurch, dass der Protagonist ja da auch Kings Rolle einnimmt der Betrachtung. Und bei Revival ist es eben so, dass er sich ja wirklich stark damit auseinandersetzt, mit diesem Vergehen von Zeit und mit dem Verwirken von Lebensenergie, möchte ich es jetzt mal nennen, um jetzt bei das Revival-Motiv von Strom wieder aufzugreifen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was ihn nicht nur reizt, was ihm am Herzen liegt, aber was er sich auch ein bisschen von der Seele schreiben möchte, um es für sich auch verarbeiten und begreifen zu können. Ich glaube, ähnlich wie unser Reverend versucht er eben ein bisschen hinter den Vorhang zu spähen, ohne zu wissen hinter dem Vorhang zu spähen, obwohl er genau weiß, dass ihm da leider die Hände gebunden sind.
So, wisst ihr, was ich damit meine? Ja, so gesehen sind ja die beiden Fragen erstmal berechtigt. Was kommt nach dem Tod oder was ist schlimmer als der Tod?
Ja. Mhm. Und er neigt ja dazu, seinen Figuren in seinen letzten Romanen auch immer ein Schicksal angedeihen zu lassen, das in der Regel schlimmer ist als der Tod. Ich möchte jetzt da nicht die Enden verderben, aber es ist bei Mr. Mercedes so, dass der Schurke ein Schicksal bekommt, das nicht dem Tod entspricht. Es ist bei der Anschlag ist es ja so, dass der Protagonist damit etwas gestraft ist, was nicht dem Tod, also was den Tod sogar noch übertrifft. Bei Revival ist es ja genauso, dass Jamie sich mit den Konsequenzen dieses Blicks hinter diesen Vorhang konfrontiert sieht die ganze Zeit. Also er geht ja dann immer noch einen Schritt weiter, als seinen Figuren zu gönnen, einfach nur zu sterben.
Mhm. Ja, Jamie Morton wird alt. Er denkt darüber nach, wie das Leben war. Er war Musiker, Heroin-Junkie. Er hat Jacobs getroffen, die Mutter stirbt an Krebs, die Schwester wird von ihrem Mann erschossen. Das sind alles harte Schicksalsschläge und es wird ja auch eine Familienzusammenkunft geschildert, ne, im letzten Drittel des Buches. Und da ist es auch interessant zu sehen, wie Familie in Amerika und mittlerweile auch bei uns funktioniert. Man ist in alle Winde verstreut. Es ist nicht mehr alles an einem Ort. Die Leute müssen für 3 Jahre diesen Job machen, dann sind sie wieder da. In Amerika wird oft umgezogen. Das ist Teil deren Kultur. Und das zeigt man dann. Und dann am Ende des Lebens, wenn man so quasi beim Dessert angekommen ist, trifft man sich weniger. Und jedes Treffen mit der Familie hat an Bedeutung gewonnen. Ja. Auch das ist das, was Stephen King beschreibt, und das macht ihn ja so bei allem Übernatürlichen, macht ihn ja so erschreckend realistisch. Und dieses Erschrecken, das sage ich ganz bewusst, weil da einem das Mitleid mit Jamie Morton packt, eigentlich mit der Situation, in der Jamie ist, aber auch eine, die uns droht, ja, zu sagen, eines Tages sind wir alt und dann müssen wir auf unser Leben zurückblicken und sagen, waren denn alle Podcasts gut, die wir gemacht haben?
Ja, er nutzt eine andere Form von Schrecken. Er hat damals bei S das Monster in die Kleinstadt geholt, also sozusagen nach Hause, und hat den Bann gebrochen, dass das Monster mich in meinem Haus nicht kriegen kann. Und jetzt nutzt er die Form des Schreckens, dass jeder Leser sich damit konfrontiert sieht, dass es ihm mehr oder weniger genauso ergehen wird wie Jamie. Natürlich nicht so mitreißend, vielleicht nicht so bewegt, aber Schicksalsschläge hat jeder schon erlitten. Und dass es für ihn nicht nur ein Blick, also für den Leser nicht nur ein Blick in die Zukunft ist, sondern vielleicht auch ein kleiner Blick in den Spiegel. Und ich glaube, das macht den eigentlichen Horror, ist vielleicht zu stark, den eigentlichen Grusel dieses Werkes aus.
Das tiefe Empfinden.
Genau. Eine Begleiterscheinung des Alterns ist ja auch, dass sich die Umwelt so langsam von einem verabschiedet. Haben wir jetzt schon gehört, dass mehrfach Familienmitglieder sterben, also die überlebt Jamie. Ein Schicksal, das mich auch noch berührt hat, ist das eben von dem Hugh Yates, dem Besitzer des Tonstudios, der Wolfjaw Ranch, der ja Jamie, nachdem er gestrauchelt ist und nachdem er die Behandlung durchgemacht hat von Jacobs, der ihn unter die Fittiche nimmt und ihm einen guten Job besorgt, und der wird ja so ein bisschen auch ein väterlicher Mentor und verhilft ihm ja dann auch zu einem gewissen Wohlstand und ist auch ein Freund. Und gerade dieser Hugh Yates, der selbst vor Jahrzehnten eine Behandlung von Jacobs mitgemacht hat, leidet ja auf einmal dann wieder entsetzlich unter diesen Nachwirkungen, also indem er diese Prismatiken erlebt, und der nimmt ja dann auch ein ganz bedauernswertes Schicksal, und nicht nur er alleine, sondern auch seine Mitarbeiterin, die Georgia Donlin, mit der natürlich Jamie auch auf eine gewisse Art und Weise verbandelt ist, weil er ein Verhältnis mit ihrer Tochter hatte. Und ja, das sind alles so Sachen, die ziehen einen richtig runter, kann man sagen.
Ja, ja, definitiv. Joyland empfand ich als schöne Milieustudie der 70er Jahre. Wunderbar. Mr. Mercedes, Herr Jemine, also es war okay, aber es hat mich nicht umgehauen. Und Finders Keepers, um das gleich vorweg zu sagen, hat mich enttäuscht. Hat mich schwer enttäuscht. Nicht mal die Milieuschilderung war formidabel. Aber Revival, von den letzten Büchern, die ich in diesem Jahr von King gelesen habe, das waren immerhin 5 Stück, muss ich wirklich sagen, ist Revival das, was einen richtigen Eindruck hinterlassen hat.
Das ist eine gewagte These. Also ich habe auch alle jüngeren Kings mir zu Gemüte geführt, dieses und im letzten Jahr. Und bei mir steht Revival als großes, gravierendes Gegengewicht zu Revival steht bei mir noch der Anschlag, weil es in mir auch starke Emotionen ausgelöst hat. Dadurch, dass Stephen King da die Welt in der Vergangenheit so unglaublich bildhaft schildert. Und das Leben des Protagonisten in dieser eigentlich für ihn völlig fremden Welt. Und das ist, also es wäre eine schwere Entscheidung, wenn ich nur ein Buch mit in die jenseitige Welt nehmen dürfte, welches das dann wäre.
Ein Buch von Stephen King. Genau. Also das wäre nicht mein, da müsste ich nicht wählen wollen. Aber der Anschlag, muss ich zugeben, habe ich nicht gelesen. Da kann ich nicht mitreden. Aber von denen, die es waren, war Revival für mich tatsächlich das Bedeutendere. Nur der Anschlag, das müssen wir noch nachholen. Bei Gelegenheit.
Das ist noch ein dickeres Buch als Revival.
Das ist ganz 1000 Seiten oder so, ja.
Und das ist doch nur ganz kurz zur Information, vielleicht auch für diejenigen, die es gar nicht einordnen können, so wie ich. Rekonstruiert das die Geschichte des Anschlags auf JF Kennedy?
Mehr oder weniger. Es handelt von einem Lehrer, der durch Zufälle, möchte ich jetzt mal sagen, die Möglichkeit erhält, in die Zeit zurückzureisen. Und dann gebeten wird von einem Freund, das schlimmste Ereignis der Geschichte verhindern zu können, zu verhindern. Eben, das ist der Anschlag auf Kennedy. Das Problem ist, er muss, ich meine jetzt, man darf mich nicht darauf festnageln, er muss von dem Zeitpunkt, wo er in der Vergangenheit ankommt, eine Anzahl Jahre, 7 oder 8 Jahre warten, bis es zu dem Anschlag kommt. Und die muss er überbrücken. Und das füllt Stephen King herausragend gut in diesem Buch.
Okay.
Mhm. Wie eigentlich auch bei Revival, könnte man diese ganze Konstruktion mit der Zeitreise weglassen und hätte einfach eine schöne Geschichte.
Das kann er ja. Das kann er hervorragend. Er müsste gar nicht diesen Supernatural-Effekt reinbringen, weil er einfach, was er schildert, ist ergreifend. Das hat oft bei Revival jetzt auch Tiefgang. Es ist spannend, es ist detailliert, es ist gut recherchiert. Wozu die Gespenster?
Ja, drum. Ja. Ich habe jetzt nach Revival mich mit Stephen Kings, ich möchte es nicht Schreibratgeber nennen, sondern mehr sein Fachbuch über Schreiben. Wie heißt es eigentlich auf Deutsch?
Vom Leben und vom Schreiben.
Vom Leben und vom Schreiben, genau. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und
Das Leben und das Schreiben, entschuldige bitte.
Ja, genau, das Leben und das Schreiben. Ich mich auseinandergesetzt und ich glaube, hätte ich es vor Revival gelesen, hätte ich das Buch noch ein bisschen anders aufnehmen können.
Mhm. In das Leben und das Schreiben, On Writing, bezieht er sich sehr stark immer wieder auf autobiografische Details, die in seinen Geschichten und Büchern vorkommen. Das ist keine Autobiografie, die er schreibt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an, was war das? Graveyard Shift. Nee, wie heißt es? Night Shift? Graveyard? Ach, das mit dem Keller und der Ratte.
Night Shift. Diese Night ganz Shift. Frühe Jugenderzählung, richtig. Aber eine.
Dort, da war er schon, ich glaube, da war er schon Lehrer.
Aber wo er in der Wäscherei noch gearbeitet
hat. Genau. Und das ist ja in das Leben und das Schreiben, da wird ja diese Anekdote aus seinem Leben erzählt, dass die Mühle, in der er gearbeitet hat, diese Textilmühle, die sollte gereinigt werden von oben bis unten. Und er selber war nicht im Keller, er war, glaube ich, auf dem Dachboden und musste da aufräumen. Und ein Kollege sagte, im Keller sind Ratten, die sind so groß wie Hunde. Und daraus hat er diese Geschichte gemacht. Und in diesem Buch, was du erwähnt hast, taucht das ja immer wieder auf, dass er Sachen nimmt, die er teilweise selbst erlebt hat und baut daraus sofort eine Geschichte.
Ja.
Und das ist faszinierend geschrieben. Wenn jemand was übers Schreiben sagen kann, dann ist das Stephen King in diesem Buch.
Ja, es ist, also selbst wenn man selber nicht schreibt und sich dafür eigentlich nicht interessiert, ist es ein sehr, sehr interessantes Buch. Zumal, also ich gestehe auch ein, ich habe es tatsächlich als englische Hörbuchversion mir zu Gemüte geführt, weil es bringt großartig. Den großen Pluspunkt mit, dass er es selber liest.
Ja.
Und er ist ein herausragender Leser.
Absolut. Es ist auf eine kumpelhafte Art und Weise vorgetragen, überhaupt nicht prätentiös, sondern er liest es einfach vor und als würde er einem neben einem sitzen und einem so mit dem Ellbogen, ne, auf den Oberarm, ey, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt was. Und er macht es hervorragend. Ja. Also ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, das Hörbuch von ihm gesprochen zu bekommen, bei Audible gibt's das, dann sollte man das tun. Es ist ein Gewinn.
Mhm. Auf jeden Fall. Und vielleicht abschließend zu das Leben und das Schreiben. Man merkt nicht, dass er einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Autoren unserer Zeit ist. Er lässt es, wie du sagst, nicht raushängen, er ist nicht prätentiös, sondern super bodenständig. Und mit der Lektüre oder dem Anhören dieses kleinen Ratgebers für Autoren steht Revival in einem anderen Licht da. Also ich habe es mir danach noch einmal angehört und man entdeckt eben viele von diesen Momenten, die er aus seiner eigenen Biografie genommen hat, und auch seine Liebe zur Musik entdeckt man da auf jeden Fall sehr, sehr deutlich wieder.
Was ich jetzt gerade besonders interessant finde, ist die Tatsache, dass wir uns beim letzten Mal hier zusammen über den Marsianer unterhalten haben. Da habe ich ja erwähnt, das Buch würde ich sofort nochmal lesen, was ja den ein oder anderen massiv schockiert haben muss, konnte man lesen. Ja, jetzt packe ich aber noch einen drauf. Ich habe On Writing von Stephen King vorgelesen, 5-mal gehört. Einfach, weil es eine großartige Unterhaltung ist. Und wenn derjenige jetzt an Schwäche einen Schwächeanfall hat, es tut mir persönlich leid, aber es ist es wirklich wert.
Also ich nehme es auf jeden Fall immer wieder zur Hand und lese halt auch so ein bisschen quer da drin. Also es ist schon ein ganz guter Begleiter im Leben. Das kann ich auf jeden Fall so sagen.
Leben und Schreiben, ja.
Was ich noch sagen wollte zu dieser Sache, dass er Erfahrungen, Erlebnisse aus seinem persönlichen Leben herausgreift und die in Geschichten verwertet. Also das ist natürlich erstmal eine gute Vorgehensweise. Das ist sicherlich auch ein Talent, das er mitbringt. Aber er hat das ja teilweise perfektioniert. Wir haben jetzt schon in Revival gehört, dass ein Thema, ein Motiv, das des Alterns ist. Eine Geschichte, finde ich, wo er sich wirklich fast selbst übertroffen hat, die also unerreicht dasteht, ist Quitters Incorporated. Ich weiß nicht, ob ihr kennt über das. Da geht es darum, dass jemand das Rauchen aufgeben will und wahrscheinlich,
wahrscheinlich eine Bandwelle. Grausame Kurzgeschichtenverfilmung davon irgendwo.
Ja, kenne ich nicht. Cat's Eye.
Ich wieder.
Cat's Eye.
Ja, aber ich wollte sagen, dass wahrscheinlich auch das mal so eine persönliche Erfahrung von ihm gewesen ist, ne, dass er sich von den Glimmstängeln verabschieden wollte und dass er das dann eben ausgesponnen hat. So, wie könnte das aussehen? Was wäre wirklich nötig, dass man damit aufhört? Und er gibt ja wirklich eine sehr erschreckende Antwort in dieser Geschichte.
Ja, aber das zeichnet ihn doch aus, dass er solche kleinen, ich will nicht sagen Banalitäten, aber so solche kleinen Dinge, daraus macht er sofort eine ziemlich geniale Kurzgeschichte. Und das ist ein Talent, was er hat. Und damit steht er ja nicht ganz alleine auf weiter Flur, aber er ist einer der wenigen, die, das, wie er es auch in On Writing beschreibt, er hat eine, da ist etwas und da ist etwas. Er muss während seiner Zeit als Hausmeister, Dienstleister, muss er die Mädchentoiletten in einer Highschool sauber machen. Punkt eins. Ja. Punkt zwei, er liest in irgendeinem Artikel etwas über den Zusammenhang zwischen Poltergeistaktivitäten und der Adoleszenz, der Pubertät von Jugendlichen. Und dann sagt er in diesem Hörbuch so großartig, Kapau! Und dann hat er diese Idee. Das ist wie bei Alfred Bester, der über in Tiger, da in einem alten National Geographic Heft einen Artikel liest über Schiffbrüchige, die ewig lange in einem Wrack gelebt haben und dann gleichzeitig etwas über Synästhesie und noch ein paar andere Ideen alle amalgamiert und da was Hervorragendes draus macht. Und das kann Stephen King einfach.
Ja, also das kann man ihm auch überhaupt nicht aberkennen. Man kann zu diesem Mann, egal welches Verhältnis haben, aber man muss ihm anerkennen, dass er sein Handwerk auf einem Niveau versteht, wie es halt nicht viele tun. Ich selber bin mit seinen Frühwerken, beziehungsweise mit seinen mittleren Werken, also alles, was sich so rund um S rankt, bin ich immer spinnefeind gewesen. Ich habe da nie einen Zugang zugefunden. Ich fand, das Einzige, was ihn damals ausgezeichnet hat, ist ein unglaublich schlechtes Händchen für Regisseure seiner Verfilmungen zu machen. Aber alles das, was er jetzt macht, also ich sag mal so in den letzten 5 Jahren ungefähr, alles das, da habe ich einen Zugang zu, damit kann ich mich assoziieren. Ich habe das Gefühl, ich verstehe, was er sagen möchte.
Du bist aber auch reifer geworden, Daniel.
Das
darf man nicht vergessen, aber ich glaube, dass selbst Stephen King eben auch noch besser wird.
Ja, seit der Buick bin ich von Stephen King wieder überzeugt. Natürlich muss ich nicht alles gut finden, was der schreibt. Ich darf auch Kritik daran üben. Wenn ich das vorbehaltlos alles so annehme, dann stimmt da was nicht. Man muss da auch Gegenpunkte finden. Aber das ging mir so wie dir. Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er war ich von Stephen King geradezu besessen. Und dann wurde mir plötzlich klar, das ist ja gar nicht gut. Und dann in den 90er Jahren gefiel mir gar nichts. Dann kam On Writing. Da habe ich ihn in einem völlig anderen Licht gesehen. Da habe ich mir gesagt, okay, die Qualität, wie ich mit seinen Büchern zurechtkomme, ist eine Sache. Was er mir aber über das Schreiben erzählen kann, ist was völlig anderes. Ja. Mhm. Ne? Frei vom Inhalt, sondern wie er das macht. Und ja, das ist großartig. Und seit der Buick scheint er mit einer gewissen neuen Reife an die Sache ranzugehen. Das ist alles hervorragend bei allen Kritikpunkten, die man anbringen mag. Das ist völlig legitim. Aber Stephen King hat's einfach drauf.
Immer wenn wir On Writing, dieses quasi Sachbuch erwähnen, müssen wir eigentlich auch nochmal Dars Macabre erwähnen, dieses noch viel ältere Sachbuch von ihm über die Historie und den Zustand der Fantastik, sowohl in der Literatur als auch im Film, wann ist das Buch? Anfang der 80er, wie sie sich dargestellt haben. Und das ist auch immer noch ein unglaublich lehrreiches Buch und ist auch unterhaltsam geschrieben und auch gespickt mit biografischen Erlebnissen.
Ich sehe gerade, dass außer The Dark Half ich keinen einzigen Stephen King Roman besitze, sondern nur Kurzgeschichtensammlungen. Und von denen bin ich fast durchweg überzeugt. Man denke alleine an der Bibliothekspolizist, The Library Policeman. Das ist ja auch eine großartige Geschichte.
Ich glaube auch ganz ehrlich, dass das noch so ein bisschen seine heimliche Liebe ist. Weil es ist ja letztlich das, womit bei ihm das ganze Handwerk erst überhaupt angefangen hat. Die Kurzprosa. Und ich glaube, dass die Romane einfach nur eine Sache sind, weil das eben die, ich sage mal, akzeptierte Darreichungsform von Geschichten unserer Zeit ist. So die Kurzgeschichte, jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich gleich zerfleischen, aber die Kurzgeschichte oder die Anthologie, die Kurzgeschichtensammlung, die verschwindet ja immer weiter.
Ja, das ist bedauerlicherweise nicht falsch. Ich persönlich rechne die Kurzgeschichte als eine sehr hohe Kunst an. Man muss auf wenigen Seiten eine ganze Menge leisten. Philip K. Dick hat deswegen weniger Kurzgeschichten geschrieben, weil er Geld verdienen musste und Romane verkaufen sich halt besser. Aber man kann auch, wenn man sich die Literaturgeschichte um Edgar Allan Poe herum betrachtet, auch sagen, dass die Amerikaner die Kunstform der Kurzgeschichte eigentlich sie haben sie nicht wirklich erfunden. Ja, es gab, gucken uns das Decamerone von Boccaccio an. Das sind ja 100 kleine Novellen. Das sind ja auch kurze Formen. Aber die Amerikaner haben es irgendwie auf einen bestimmten Punkt gebracht, dass es, eine gewisse Kunstform geworden. Und Stephen King zieht es halt teilweise etwas über die Gebühr in die Länge. Aber die neuen Bücher von ihm haben diese Milieustudien, die sind großartig.
Ja, und vor allem, er darf Kurzgeschichten schreiben. Ich denke mal, stellen wir uns hier in Deutschland einen jungen Autor vor, der erfolgreich werden möchte und an einen Verlag mit Kurzgeschichtensammlungen herantritt, der dürfte größtenteils Abweisungen erhalten.
Da kannst du von ausgehen.
Ja.
Es ist die Ignoranz des Publikums und die Ignoranz der Verlage. Man soll die Kurzgeschichte fördern. Das sagt ja auch.
Stattdessen kann er seine Kurzgeschichte dann als 99 Cent E-Book bei Amazon verramschen müssen.
Wenigstens das. Ja, also sie kriegt aber einen Zugang. Ich sag ja, die Kurzgeschichte ist eine unterschätzte Form. Leider. Ich finde sie großartig und ich mag sie einfach, weil sie auch originär, der Fantastikbereich ist ja durch Kurzgeschichten groß geworden.
Ja, gerade auch im Bereich auf Revival sei wirklich nochmal empfohlen, sich die entsprechenden Vorlagen oder Inspirationen von Arthur Macon durchzulesen. Das sind auch sehr kurze Erzählungen, aber da ist eben dieser Grundstein gelegt für Stephen King und er hat da dann natürlich wieder was komplett anderes draus gemacht, aber man merkt schon, okay, diesen Aspekt hat er sich herausgegriffen und den wollte er auf seine Art weitererzählen. Ich persönlich finde Macon viel eleganter, ich mag auch dieses Milieu, ich mag die Epoche, in der die Erzählungen spielen. Es ist so ein bisschen anregender noch, es ist mysteriöser. Wie gesagt, bei King könnten wir auf das Übersinnliche quasi schon verzichten oder es ist dort am eindrucksvollsten, wo er es nicht komplett ausformuliert. Wer da darauf steht, der wird all dieses bei Macon finden.
Macon leider auch in Deutsch nicht mehr lieferbar.
Ja.
So wieder mal dazu beklagenswert.
Der wird aber ab übernächsten oder ab 2017 gemeinfrei und vielleicht kommen dann noch mal wieder neue deutsche Übersetzungen. Also zu wünschen wäre es.
Zu wünschen wäre es. Es ist ein wichtiger Autor und falls uns Herr Fester zuhört, ja, ein großartiges Geleiste, was Clark Ashton Smith angeht, bitte machen Sie mal in Richtung Arthur Macon einen kurzen Blick. Ich denke, das wird sich lohnen. Ja. Ja, gut, Freunde, das war's von mir. Ich habe nichts mehr zu Revival zu sagen. Eigentlich habe ich eine ganze Menge zu sagen, aber das sprengt den Rahmen. Habt ihr noch was?
Nein, sollen wir noch ein abschließendes Fazit geben, jeder, oder kam das schon im Laufe dieses Podcasts?
Lass uns doch jeder noch einen Satz dazu sagen, nicht, dass wir uns wieder das Fanboy-Gebrabbel unterstellen lassen müssen.
Okay, ja.
Soll ich mal direkt
vorfragen?
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, es wäre schwerlich, mich zu entscheiden zwischen Der Anschlag und Revival, aber nichtsdestotrotz ist Revival das Stephen King Buch, was ich momentan jemandem, der noch nie was von Stephen King gelesen hat und der was Zeitgemäßes von ihm haben möchte, empfehlen würde.
Ich kann mich dem anschließen. Revival ist ein Stück amerikanischer Literatur. Stephen King ist einer der wichtigsten Autoren, der Jetztzeit, unserer aktuellen Zeit, was nicht daran alleine gemessen werden sollte, wie viel er verkauft, sondern tatsächlich auch, wie man es in Revival hervorragend sehen kann, wie er schreiben kann. Auch wenn das Ende mehr als dürftig ist, der Weg dahin ist großartig.
Ja, okay. Und zu den Leuten, die sein Haus errichtet haben, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Donald Wondry, Robert Bloch und so weiter. Also wer hier einen Weird Fiction Touch erwartet, muss sich eventuell auf eine Enttäuschung einstellen, aber das ist völlig okay. Man muss auch nicht zusammenbringen, was nicht zusammengehört.
Ne? Ja, das stimmt.
Niemals. Gut. Okay, das war's von Sigma 2 Foxtrot. Wir danken dem Daniel, dass er mal wieder vorbeigeschaut hat. Das war wieder sehr interessant und sehr amüsant. Das wiederholen wir nächstes Jahr mal wieder. Ne? Einmal im Jahr
muss das sein. Genau, einmal im Jahr.
Einmal im Jahr muss das sein. Ich verbleibe mit den allerfreundlichsten Grüßen. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel, auch von mir. Vielen Dank, Daniel. Schöne Grüße ins schöne Weserbergland.
Ja, Grüße aus dem Weserbergland und ich danke auch fürs Zuhören.
Bis dann.
Bis dann.